Merci beaucoup pour l'invitation et l'introduction. Je parle en allemand, mais j'ai fait une traduction en français aussi. Je commence. Was wollten die Bauern? Die 12 Artikel und das Problem der Allmende. Dieses Jahr jährt sich der sogenannte Bauernkrieg mit seiner äußerst blutigen Niederschlagung im Frühjahr und Sommer 1525 zum 500. Mal. Jede Generation hat sich auf das Geschehen einen anderen Reim gemacht und eine neue Meistererzählung des Geschehens entwickelt. Weil Meistererzählungen Antworten auf beispielsweise kulturelle Identitätsfragen, Religions- oder Klassenzugehörigkeit geben, werden sie häufig zu einem Instrument der gesellschaftspolitischen Beeinflussung. Sie gehören zur Praxis der Geschichtsschreibung und sind ein lohnenswertes Objekt geschichtswissenschaftlicher Dezentrierung und Dekonstruktion, vor allem wenn es sich um Faked Past zur Rechtfertigung gegenwärtiger Interessen handelt. Sie kennen das vielleicht aktuell auch aus dem Ukraine-Krieg. Im Folgenden skizziere ich den großen Bauernkrieg als Forschungsobjekt und beleuchte dafür einige der deutschen Meistererzählungen dieser Ereigniskette kritisch. Zweitens möchte ich in den 12 Artikeln einen Teil der Gründe für die Unruhen und Aufstände erfassen und als Fazit in den weiteren Kontext einordnen. Ich möchte eine umweltgeschichtliche Lesart der Vorgänge vorschlagen, ohne damit eine neue Meistererzählung anbieten zu wollen. In der Diskussion kann ich gerne auch auf den Bauernkrieg im Elsass eingehen. Ich bin aber kein Spezialist für die Ereignisse im Elsass. Hierfür wären Georges Bischoff, Mathieu Arnaud, Paul Abel, Jean-Jacques Schwien und andere die besseren Gesprächspartner. Die Erinnerung an den Bauernkrieg, die dieses Jahr in Deutschland in Ausstellungen, Tagungen und Diskussionen zu erleben waren, macht deutlich, dass wir es mit einem ambivalenten Ereignis, einer umstrittenen Erinnerung und folgerichtig mit einem Forschungsfeld voller Kontroversen zu tun haben. Der Streit begann früh und entzündete sich bereits am Begriff Bauernkrieg. Schon der Stuttgarter Politiker, Schriftsteller, Historiker und Theologe Wilhelm Zimmermann, Sie können ihn hier sehen, kategorisierte die Ereignisse der Jahre 1524 bis 1526 mit dem Begriff Großer Bauernkrieg. Zimmermann könnte, auch wenn er es nicht zitiert, auf ein sogenanntes Ereignislied zurückgegriffen haben, das im Jahr 1525 bei Georg Erlinger in Bamberg und Hieronymus Andrae in Nürnberg im Druck unter dem Titel Der Baurenkrieg erschienen war. Das Lied in mahnend moralisierendem Ton endet mit dem bezeichnenden Schluss: Was du tust, bedenk das End, nimmt also eher die Perspektive der Fürsten ein. Als zeitgenössischer Tendenzbegriff suggeriert der Terminus Bauernkrieg also eine einheitliche Ereigniskette und spiegelt die herrschaftliche Perspektive wider. Die markanteste Reaktion auf diese Bewegung war Gewalt, ein Krieg gegen die Bauern, und wohl deswegen hat sich die Bezeichnung als Bauernkrieg in der Folgezeit terminologisch durchgesetzt. Wir werden bald noch hören, wie gewaltsam diese Auseinandersetzung war. Weil der Begriff Bauernkrieg einem als Meistererzählung den Blick auf die Ereignisse, ihre konkreten und vielfältigen Ursachen und Folgen verstellt, müssen die mit ihm verbundenen Sehweisen und Ergebnisse der bisherigen Forschungen aber dekonstruiert werden. Tatsächlich fasst diese Meistererzählung vom Bauernkrieg einen bunten Flickenteppich von Unruhen, Erhebungen und Aufständen zusammen. Zimmermann verstand die Unruhen um 1525 vor dem Hintergrund seiner eigenen Zeit, den Kampf um Freiheit und politische Partizipation im Vormärz, als einen Kampf des deutschen Mannes um seine Freiheit gegen Adel und Klerus. Von der deutschen Frau war noch nicht die Rede. Die jüngere deutsche Forschung bis hin zu Gerd Schwerhoff hat jedoch Zweifel angemeldet, ob es eine in sich homogene Bewegung und ein einheitliches Geschehen gewesen und ob der Aufstand bzw. Krieg maßgeblich von Bauern getragen worden sei. Klar ist, dass sich die Unruhe in der mittelalterlichen Gesellschaft seit dem 14. Jahrhundert nicht auf die ländliche Bevölkerung beschränkte. In den Städten lehrte es, in der Kirche sorgten die großen Reformkonzilien für Veränderungsdruck, Klimaschwankungen und Hungersnöte, Agrarkrisen und Pestzüge durch Europa seit 1348 führten zu demografischen Einbrüchen. Das 14. Jahrhundert gilt als Krisenzeit. Im Reich nahmen die Unruhen, Aufstände und Revolten vom 14. bis zu Beginn des 16. Jahrhunderts an Zahl und Umfang zu. Doch waren vor allem die Bauern ein Unruheherd? Einige der von den Aufständischen adressierten Probleme seit dem 14. Jahrhundert sind aus Forderungen bei punktuellen Aufständen im Südwesten des Reichs im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert bekannt. Und im Herbst 2023 hat eine internationale Tagung in Lorsch genau diese lange Aufstandsgeschichte thematisiert. Zu nennen sind die unterschiedlichen Bundschuhbewegungen, die vor allem den Umgang mit der Allmende, also der gemeinsamen Nutzung von zum Beispiel Wald, Weide und Bachläufen in Gemeinden und die den Herren geschuldeten Abgaben und Frondienste betrafen. Ein weiteres Beispiel sind ähnliche Forderungen in der Bewegung des armen Konrad im badischen Bühl um Bastian Gugel. Jüngere Untersuchungen, etwa von Gerhard Fouquet, sprechen dafür, dass diese Forderungen eine Folge der prekären Lage von klein- und unterbäuerlichen Schichten waren, die unter Teuerungs- und Hungerkrisen und dem schlechten Krisenmanagement ihrer Herren litten. Im Bauernkrieg wurden viele der Forderungen 1525 in den 12 Artikeln formuliert, wie ich gleich noch zeigen werde. Insofern ist der Bauernkrieg 1524-25 eine Erscheinung, die ohne ihre mittelalterliche Vorgeschichte nicht verständlich wird, die sich aber auch in entscheidenden Details von den vorausgegangenen Aufstands- und Protestbewegungen unterscheidet. Eine viel zu lange Zeit vorherrschende Meistererzählung des Bauernkriegs stammt von Günter Franz, der sich in der Nazizeit zur Blut- und Bodenideologie bekannte und die Machtergreifung Adolf Hitlers als Vollendung der Ziele des Bauernkriegs von 1525 interpretierte. Er deutete den Bauernkrieg als Höhepunkt spätmittelalterlicher Proteste bäuerlicher Gemeinden, die ihre seit dem Hochmittelalter gewachsene Selbstbestimmung gegen zunehmende Eingriffe ihrer Grundherren verteidigen wollten, als eine auf Volksrechten gegründete Bewegung gegen den spätmittelalterlich-frühneuzeitlichen Prozess der Herrschaftsintensivierung und Territorialisierung. Sein Narrativ wurde rasch aufgegriffen und bereitwillig ausgebaut. Hier zeige ich als typisches regionales Beispiel eine Dissertation zur Leininger Grafschaft im Bauernkrieg mit einer ausgeprägt antisemitischen Note. Auch nach dem Krieg blieb Günter Franz als Agrarhistoriker eine wichtige Stimme der Forschung. Sie sehen hier noch den Stempel mit dem Hakenkreuz, also das findet man durchaus noch in deutschen Bibliotheken. In der Sowjetunion hatte Moissi Mendelejewitsch Smirin als Antwort auf die Interpretationen von Günter Franz in seiner 1952 auf Deutsch erschienenen Studie Die Volksreformation des Thomas Münzer und der Große Bauernkrieg, den Bauernkrieg entsprechend der marxistischen Ideologie als Aufstand von Unterschichten gedeutet. In der Deutschen Demokratischen Republik brachte Max Steinmetz seit 1961 das Konzept der frühbürgerlichen Revolution zu breitem Erfolg, indem er die gewalttätigen Auseinandersetzungen von Bauern, Bürgern und Arbeitern in den Minen Thüringens und Sachsens im marxistischen Sinn und Friedrich Engels folgend als frühkapitalistischen Klassenkonflikt deutete. Damit gerieten einige gesellschaftliche und wirtschaftliche Voraussetzungen des Bauernkriegs in den Blick. Die spätmittelalterliche Wirtschaftskrise mit ihrer Transformation der Agrarwirtschaft, die Verbindung der spezialisierten Wirtschaft der wachsenden Städte mit zunehmendem Einfluss auf das Land, zum Beispiel durch den Anbau von Industriepflanzen wie Weid, Flachs und Krapp. Die wachsenden Unterschicht in den Gewerben, der Zusammenhang mit dem kapitalgetriebenen Bergbau und den genossenschaftlich organisierten Bergarbeitern. Peter Blickle, Schüler von Günter Franz, versuchte mit dem Quellenbegriff vom gemeinen Mann die Trägerschicht des Bauernkriegs zu charakterisieren. Mit dieser Kollektivbezeichnung fasste er die nicht herrschaftsfähigen Bauern, Bürger und Knappen zusammen, inklusive Frauen und Knaben, die eine Revolution gewagt hätten. Auch wenn seine Deutung die verfächerte Sozialstruktur des Dorfes, vor allem im Südwesten des Reichs, im Blick hatte und erfolgreich war, wurde vor allem der Begriff der Revolution, die schließlich auf eine Systemveränderung zielt, kritisiert. Schon im Umfeld des Reformationsjubiläums 1975 geriet die theologisch begründete Berufung auf das göttliche Recht der Heiligen Schrift, die Verbindung der thüringischen Bauern zu spiritualistischen Predigern wie Thomas Münzer und den Wiedertäufern in den Blick. Der Reformationshistoriker Thomas Kaufmann, ich glaube, er trug hier auch schon vor, hat daher den Bauernkrieg mit seinem Antiklerikalismus als einen Ermöglichungsfaktor der Reformation bezeichnet und jüngst vor allem die Rolle der Medien als kommunikative Klammer, den Bauernkrieg sogar konstruktivistisch als ein Medienereignis charakterisiert. Wer die Trägerschichten des Bauernkriegs waren, ist nur in Umrissen erkennbar. Die rechtsgeschichtliche Untersuchung des Bauernkriegs von David von Mayenburg setzt hier an, indem sie die Konfliktführung beleuchtet und festhält, dass vor allem die Bauern zu Beginn des Bauernkriegs den etablierten Formen rechtlicher Konfliktlösung vom Reichskammergericht über die Rechtsprechung des Schwäbischen Bundes bis hin zu ad hoc besetzten Schiedsverfahren vertrauten. Die Hoffnung, den politischen Wunsch nach einer stärkeren gemeindlichen Partizipation durch rechtliche Prozeduren zu verwirklichen, hat sich aber nur punktuell erfüllt. Die Interpretation der Ereignisse um 1525 sind also auch immer ein Ausdruck der jeweiligen Zeit und natürlich auch der Persönlichkeit, die eine Interpretation vorschlägt. Meine umwelthistorische Interpretation des Bauernkriegs ist angesichts der Zeitgenossenschaft mit Protestbewegungen gegen den anthropogenen Klimawandel als Resultat der Übernutzung von Allmendgütern natürlich ebenfalls eine zeittypische Perspektivierung der Vergangenheit, aber eben keine neue Meistererzählung, denn sie rückt nur einen Aspekt der komplexen Wirklichkeit neu in den Blick. Als zentral für das Profil der Aufstandskette 1525 gelten in der Forschung die 12 Artikel der oberschwäbischen Bauern, die im Kern als gemeinsames Programm der Aufständischen verstanden werden können. Peter Blickle konnte durch Vergleiche nachweisen, dass die 12 Artikel eine redaktionell überarbeitete Zusammenstellung aus vorangegangenen Beschwerdeschriften der oberschwäbischen Bauern sind. Ihre weite Verbreitung, teils durch wörtliche Übernahmen in Forderungen anderer Aufstandsgruppen, spricht dafür, dass diese Artikel im gesamten Aufstandsgebiet in vielen Punkten auf Zustimmung trafen. Wer also wissen will, was die Aufständischen im Frühjahr 1525 wollten, darf also die 12 Artikel heranziehen. Das ist das Titelblatt dieser 12 Artikel und hier sehen Sie in Oberschwaben die ganzen Gemeinden, die Beschwerden geschrieben haben, die dann später in die 12 Artikel aufgenommen wurden. Die Einleitung nennt als Adressaten den christlichen Leser. Dann folgen 11 Forderungen und eine Klausel, die den Forderungskatalog offen für Veränderungen hält. Dadurch werden die 12 Artikel zu einem Gesprächsangebot. Erstens die Pfarrwahl. Gemeinden sollten das Recht haben, ihren Pfarrer zu wählen und abzusetzen. Das ist im Kontext der Reformation recht deutlich. Zehnt. Der Kleinzehnt auf Obst, Gemüse, Flachs und Kleinvieh soll aufgehoben werden. Der Großzehnt auf Getreide, Wein, Heu, Holz und Großvieh soll vom gewählten Pröbsten verwaltet dem Pfarrer, den Armen und der Landesverteidigung zukommen. Drittens die Leibeigenschaft. Die Leibeigenschaft soll aufgehoben werden, doch man will der von Gott eingesetzten Obrigkeit in allen angemessenen und christlichen Sachen unterworfen bleiben. Die Interpretation dieses Artikels ist umstritten, weil unterschieden wird zwischen Eigenleut, als die die Bauern nicht mehr angesehen werden wollten, und einer Freiheit, die sie beanspruchen, ohne generell gegen die Obrigkeit zu sein. Viertens Fischerei, Vogelfang und Jagd. Vogelfang und Jagd sowie Fischfang sollen frei sein, soweit sie in fließenden Gewässern erfolgt, die nicht nachweislich im Privatbesitz sind. Die Wildhaltung der Herren führe zu Wildschaden der Bauern und sei gegen Gottes Gebot und die Nächstenliebe. Also Wildschaden ist auch heute ein Entschädigungsgrund in der EU. Fünftens Holzungsrechte. Die Gemeinden fordern die von den Herren unrechtmäßig angeeigneten Wälder zurück, damit die Hausnotdurft, also Brenn- und Bauholz, mit Wissen der Gemeindebeamte entnommen werden kann, doch so, dass der Wald erhalten bleibt. Die Klärung unklarer Besitzverhältnisse und Nutzungsrechte soll in gütlichen Vergleichsverfahren erfolgen. Sechstens Frondienste, Teil 1. Die gesteigerten Frondienste sollen wieder auf das alte Maß der Generationen der Eltern nach Laut des Gotteswortes reduziert werden. Damit beziehen sich die Bauern vage auf den Paulusbrief an die Römer, Kapitel 10, Vers 3 bis 4, in der die unzulängliche menschliche von der göttlichen Gerechtigkeit abgegrenzt wird. Frondienste Teil 2. Die Herren sollen die Frondienste nicht über das ursprünglich vereinbarte Maß hinaus anheben und wenn zusätzliche Arbeitsleistung nötig sei, dann nur auf Absprache und gegen Lohn erhalten. Achtens Gülten. Die Pacht- bzw. Bodenzinsen seien zu hoch und sollen nach Begutachtung angemessen vermindert werden. Neuntens Frevel. Die Gerichtsbußen sollen beim alten Herkommen bleiben und nicht ständig neue Satzungen und willkürliche Urteile gemacht werden. Zehntens Almendrechte. Wiesen und Äcker im Gemeindebesitz sollen Almende bleiben, außer im Fall des Kaufs von Almende durch die Herren. Die Klärung unklarer Besitzverhältnisse und Nutzungsrechte soll in gütlichen Vergleichsverfahren erfolgen. Elftens Totfallabgaben. Die Erbschaftssteuern sollen aufgegeben werden. Zwölftens salvatorische Klausel. Die Bauern legen fest, dass Artikel, die einer Überprüfung nach der Heiligen Schrift nicht standhalten, nicht gelten sollen und umgekehrt, dass weitere Artikel nach der Heiligen Schrift ergänzt werden können. Keine dieser Forderungen ist neu. Aber es lässt sich eine Zuspitzung erkennen. Zum Beispiel die generelle Abschaffung des Kleinzehnten, der Leibeigenschaft und der Totfallabgabe. Im Zentrum steht ein fundamentales Verständnis von Gerechtigkeit, von fair und unfair zwischen gesellschaftlich Ungleichen. Die Forderungen der oberschwäbischen Bauern beruhten auf alltäglichen Erfahrungen. Viele Beschwerden, vor allem in Artikel 2, 4, 5 und 10, hingen mit konkreten Konflikten um die Ressourcennutzung zusammen. Diese Kontexte des Bauernkriegs werden meistens als Krise der feudalen Agrarverfassung unter verfassungsgeschichtlicher Perspektive als Etappe auf den Weg in den Territorialstaat thematisiert. Sie hingen jedoch oft mit den spezifischen örtlichen, sozionaturalen Voraussetzungen zusammen, die man als ökologischen Faktor im Konflikt bezeichnen könnte. Sie sind insofern spezifisch und nicht überall gleich. In umwelthistorischer Sicht prägt ein komplexes Zusammenspiel von gesellschaftlichen und natürlichen Faktoren das Leben der Bauern auf dem spezifisch sozionaturalen Schauplatz der dörflichen Gemeinschaft. Die Dreifelderwirtschaft mit Hudewäldern und der Nutzung von Wasserläufen für Fischfang und Teichbau prägten den Austausch mit der Natur, die durch Praktiken wie der Waldweide und der Entnahme von Bau- und Brennholz aus dem Wald in eine Kulturlandschaft transformiert wurde. Durch Rückkoppelungen wurden die Akteure dieser Veränderungen und ihre Vorstellungen von der verstärkten Nutzung von Almendgütern bei steigender Bevölkerungszahl ebenfalls verändert. Die Austauschbeziehung zwischen menschlicher Gesellschaft und Umwelt wird in der Forschung als gesellschaftlicher Stoffwechsel bezeichnet. Jedem mittelalterlichen Bauern war dieser Stoffwechsel in der Dreifelderwirtschaft vertraut. So wurde auf das jeweils brachliegende Feld das eigene und das Gemeindevieh getrieben, das die Reste abweidete und zugleich das Feld für eine bessere Ernte düngte. Mit diesem also nicht nur metaphorisch zu verstehenden Stoffwechsel und dem dafür notwendigen Zugriff auf Ressourcen hingen die in den Artikeln 2, 4, 5 und 10 thematisierten Probleme eng zusammen. Und da gucken wir jetzt nochmal genauer drauf. Für Ressourcenkonflikte als Aufstandsgründe spricht auch die Situation im Südwesten des Reichs zu Beginn des 16. Jahrhunderts. Seit der Mitte des 14. Jahrhunderts hatte die sogenannte Krise des Spätmittelalters einen Wirtschaftswandel angestoßen. Stichworte sind Getreidepreisverfall, Aufgabe unrentabler Anbauflächen, extensive Viehwirtschaft in Wald und Flur, Spezialisierung und Differenzierung des Anbaus wie Wein, Obst und Gemüse, die Anlage von Fischteichen, um die im Vergleich zum Getreide größere Preisstabilität der Fische zu nutzen. Das beschleunigte den Niedergang der Grundherrschaften alten Typs und begünstigte die sogenannte Verdorfung. Als Reaktion intensivierten einige Grundherren ihre Leibherrschaft. Städte suchten für ihre prosperierenden Gewerbe mehr Anbauflächen für Sonderkulturen, also Färberwald, Flachs, Krapp und wieder Wein. Territorialherren bauten repräsentative Residenzen für ihre Hofhaltung und trugen zur erhöhten Nachfrage nach Waren und Luxusgütern bei. Daher liegt die Hypothese nahe, dass um 1500 das neue sozionaturale System an Grenzen stieß und zu Nutzungskonflikten führte, die sehr genau an den Forderungen der meist vermögenderen Bauern und Ackerbürgern ablesbar sind, die ihre seit der Krise gewonnene gemeindliche oder genossenschaftliche Selbstverwaltung und wirtschaftliche Position bedroht sahen. Die Folgen dieser Entwicklungen waren regional unterschiedlich, bedeuteten aber in jedem Fall, dass der Nutzungsdruck auf bisher gemeinsam wenig oder sogar ungenutzte Ressourcen und Landstücke zunahm und aus dieser Konkurrenz Konflikte entstanden. Nutzungskonkurrenzen konnten sich aber nicht nur zwischen Herren und Bauern, sondern auch zwischen armen Tagelöhnern und Kleinbauern auf der einen und reichen Vollbauern auf der anderen Seite entwickeln, die unterschiedliche Interessen an der Almendnutzung hatten. Die Lösung des Problems der Almende musste also mindestens drei Faktoren berücksichtigen. Erstens die Aushandlung eines Regelsystems für konkurrierende Eigentums- und Nutzungsrechte zwischen den teilhabenden Parteien. Zweitens die immer wieder neue Herstellung der Verteilungsgerechtigkeit durch regelbasierte Aushandlungsprozesse unter berechtigten Nutzerinnen und Nutzern. Drittens die Etablierung und Durchsetzung von Sanktionen gegen eine potenzielle Übernutzung durch die Teilhabenden, die der Ökologe Garrett Hardin 1968 als Tragedy of the Commons charakterisiert hat. Die Wirtschaftsnobelpreisträgerin Elinor Ostrom hat an historischem Material zeigen können, dass eine langfristige und nachhaltige Nutzung von Almendressourcen durch eine Etablierung bestimmter Interaktionsprinzipien aller Nutzer möglich ist. Der fünfte Artikel der Bauern spiegelt genau dieses Problem im Kern wider. Er schlägt daher bei der Waldnutzung eine Kontrolle sowohl der Verteilungsgerechtigkeit als auch in Ansätzen eine Wahrung einer gewissen Nachhaltigkeit avant la lettre vor. Anders beim zweiten Artikel. Der immer wichtigere Gartenbau wurde auf Flächen ausgedehnt, die vormals für den Getreideanbau und daher großzehnpflichtig gewesen waren. Gärten wurde gern zu Haus und Hof gerechnet und ob sie dann immer mit Abgaben wie dem Kleinzehn belegt wurden, ist oft unklar. Kleinvieh wie Hühner konnten ebenfalls zu dieser Betriebsform gehören, in der zudem eher Frauen arbeiteten. Die Sonderkultur Flachs für die Tuchherstellung, von ländlichen Webern und städtischen Märkten nachgefragt, wurde oft auf Kosten von Almendflechten ausgedehnt und machte andere Nutzungen wie die Viehweide durch das notwendige Verrottenlassen der Flachsfasern auf den Feldern unmöglich. Die Forderung nach vollständiger Abschaffung des Kleinzehnt zielte also vielleicht darauf, durch die Ausweitung von Sonderkulturen wirtschaftliche Vorteile zu erringen. Die Forderung nach freiem Fisch- und Vogelfang und freier Jagd im vierten Artikel sprach zentrale Konfliktfelder der Ressourcennutzung an. Hier gab es viele Nutzungsinteressen. Fischer, Müller, Schiffer, Flößer, Gerber, Färber, Flachsröster, Wäscherinnen und Bauern konkurrierten um die Nutzung fließender Gewässer. David von Meyenburg betont, dass die Forderung mit Blick auf die Vielzahl an unklaren Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Gewässernutzung zwar radikal klinge, aber mit ihrem Vorschlag einer rechtlichen Prozeduralisierung eines notorischen Graubereichs der Eigentumsordnung moderat sei. Tatsächlich berührt jedoch gerade der freie Fischfang einen empfindlichen Punkt der Herren, denn Fisch war Herrenspeise. Es ist daher kein Zufall, dass die Aufständischen zu Beginn eines Aufruhrs auffällig häufig einen herrschaftlichen Teich oder ein Gewässer leer fischten und in einem gemeinsamen Festmahl den gefangenen Fisch verzehrten, wie Thomas Roth nachwies. Was lässt sich als Fazit ziehen? Eine einheitliche Meistererzählung des Bauernkriegs gibt es wohl nicht. Auch meine neue umwelthistorische Interpretation des Ressourcenkonflikts erfasst das Phänomen nur zeit- und teilweise. Es war aber meiner Ansicht nach keine wilde Handlung, wie Gerd Schwerhoff formulierte, denn sie war inhaltlich durch gemeinsame Anliegen und äußerlich durch alte und neue Kommunikationsmedien von Liedern bis zu gedruckten Flugblättern verbunden. Der Bauernkrieg war auch nicht nur ein Medienereignis, wie Thomas Kaufmanns neues Buch zum Thema im Untertitel heißt, denn es floss sehr reales Blut. Die Aufständischen, keineswegs nur Bauern, hatten ursprünglich keine Revolution im Sinn gehabt, sondern Verhandlungen zur Verbesserung vor allem ihrer wirtschaftlichen Lage, aber auch für mehr Mitbestimmung und Teilhabe an Entscheidungen, die sie betrafen, kurz Partizipation. Sie beriefen sich dafür einerseits auf eine als besser gedachte Vergangenheit, andererseits auch auf eine abstrakte göttliche Gerechtigkeit. Damit standen sie zwischen einer Tradition des Mittelalters, der zufolge man sich auf das Althergebrachte als richtig und gut berufen konnte, und der Umbruchzeit des einsetzenden Renaissance-Humanismus und seiner deutschen Ausprägung der Reformation, in der die Beziehung des Einzelnen zu Gott und der Gesellschaft zusehends verändert wurde. Die Aufständischen wandten sich vor allem, aber nicht ausschließlich, gegen die Vorrechte der Geistlichen auf dem Land und in der Stadt, die oft nur als bedrückende Herren und nicht als kümmernde Seelsorger empfunden wurden. Die Protestbewegung wuchs lawinenartig an und radikalisierte sich zusehends, verlor aber nach anfänglichen vertraglichen Erfolgen rasch an Schwung und Zusammenhalt, zum Teil aus ganz banalen Gründen, wie der notwendigen Feldarbeit und den räumlich begrenzten Interessen und Verbindungen der Teilnehmer. Die Gegner hingegen waren erfahren, gut organisiert und institutionell verbunden. Sie dachten strategisch und konnten auf große militärische Reserven zurückgreifen. Die militärische, politische, rechtliche und gesellschaftliche Niederlage der Aufständischen war folgerichtig umfassend. Einige der siegreichen Herren lösten jedenfalls auf lange Sicht einige der zugrunde liegenden Probleme, auch aus Eigeninteresse und gerade hinsichtlich des Umgangs mit Ressourcenkonflikten. Dies zeigen einige Vertragsabschlüsse und einzelne, oft kaum merkliche Veränderungen im wechselseitigen Verhältnis, zum Beispiel in Dorfordnungen. Ich habe das für den Kraichgau gezeigt. Ebenso weisen Prozesse zwischen Gemeinden und Herrschaften vor dem Reichskammergericht, die sich nach dem Bauernkrieg verfolgen lassen, zum Teil 50 Jahre lang, darauf hin, dass gerade die kleinen Konflikte um Almentrechte zäh und beharrlich weitergeführt wurden, manchmal jahrzehntelang und eben nicht immer nur zum Vorteil der Herren. Um diese kleinen, langsamen, aber auf die lange Sicht wichtigen Erfolge der Aufstandsbewegung hat sich die Forschung bisher noch wenig gekümmert. Und trotz des Siegs der Herren auf die lange Sicht gilt, dass die Ideen von 1525, so uneinheitlich und konfus sie aus dem Getöse des Schlachtenlärms auch zu uns dringen mögen, unsere Erinnerung bis heute dazu anregen, über Ressourcenkonflikte, die Partizipation breiter Bevölkerungsschichten an gesellschaftlichen Prozessen und unsere Deutung des langen und schwierigen Wegs in unsere hoffentlich gerechtere und offenere Gegenwart nachzudenken und zu diskutieren. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.